Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, zu einer neuen Folge der Programmierbar. Heute könnte man sagen, ein bisschen in eigener Sache, denn wir haben eine neue Webseite online. Programmier.bar kann man sie sich angucken. Und in der heutigen Folge wollen wir mal ein bisschen darüber sprechen, warum wir das Ganze neu gemacht haben, was wir für Technologien eingesetzt haben, wie ihr euch den Code angucken könnt und was ja ein bisschen Herausforderungen und Learnings der ganzen Geschichte waren. Und dafür ist einmal der Sebi da, um gemeine Fragen zu stellen.
Hallo, der gemeine Sebi.
Der gemeine Sebi. Und wer die Fragen dann beantworten muss, ist Fabian.
Hallo.
Schön, dass auch du da bist. Und ja, du hast tatsächlich den Großteil oder wenn nicht alles dieser neuen Webseite umgesetzt.
Was die Technik angeht,
was die Technik angeht, richtig. Du hast sie nicht designt und du hast auch nicht die Content geschrieben, aber zumindest die technischen Aspekte davon gemacht. Vielleicht rede ich am Anfang noch ein bisschen monologmäßig weiter und ordne das Ganze ein bisschen ein. Einfach nur, damit ihr so ein bisschen einen Eindruck habt, warum wir das Ganze irgendwie gemacht haben und unter welchen Voraussetzungen das Ganze ein bisschen entstanden ist. Fabian war ja tatsächlich ein Podcast-Gast. Ich habe schon wieder die Folgennummer vergessen, weißt du?
69,
genau, da haben wir über React gesprochen und dadurch waren wir in Kontakt. Fabian hat dann noch, du studierst, ne? Sag mal, genau. Studiengang war?
Mobile Medien
in
Stuttgart.
In Stuttgart.
Ist das, wenn man eine Zeitung rumträgt, auch ein mobiles Medium?
Ja, genau. Und im Zuge dessen hast du ein Pflichtpraktikum, was du absolvieren musst. Und da wir dann im Kontakt waren, hast du hier gefragt.
Darf ich bitte?
Dürfen wir diesen Teil noch teilen, wie er sich das erschlichen hat, das Praktikum?
Ja, naja, ja doch gerne, warum nicht?
Wir machen das Leute nach.
Das ist vielleicht ein gutes Learning.
Das stimmt, ja. Fabian hat sich dann bei Lotum beworben und hat aber nichts von einem Praktikum erzählt, sondern hat einfach ganz normal eine Bewerbung geschickt. Und dann saßen wir im Bewerbungsgespräch und wir kannten ihn ja schon und wussten, dass er ein bisschen die ein oder andere Fähigkeit mitbringt. Und so mitten im Gespräch droppte dann irgendwann, dass das Ganze eigentlich nur für so einen Praktikumsplatz ist, was ihn aber immerhin schon so weit gebracht hat, denn eigentlich haben wir aktuell leider keine Praktikumsplätze an. Ja, und so hat sich das Ganze ergeben. Und als er dann zu uns kam, hat sich eigentlich sehr gut angeboten, dass du die Programmierbar-Webseite übernimmst. Denn der Plan, dass wir die mal neu bauen, ist eigentlich schon relativ lang. So ein bisschen in dem gegründet einfach, dass wir wollen ein Podcast sein, der sich an App- und WebentwicklerInnen richtet. Und haben dann ja eine ziemlich 0815 Webseite gehabt, die auf Squarespace basierte. Und die natürlich auch irgendwie ihre Funktionalität erfüllt hat. Und man konnte da die Podcasts nachlesen, aber wir wollten einfach gerne das noch ein bisschen mehr in der Hand haben und auch vielleicht ein bisschen mehr als Aushängeschild, als das, was es jetzt gerade ist. Das war der grundsätzliche Gedanke, warum wir gerne die Webseite neu machen wollten mit einem eigenen System, um da auch für die Zukunft eben besser aufgestellt zu sein. Und vielleicht ganz kurz zum Umfang der Webseite. Also sie ist jetzt live, ihr könnt sie euch angucken. Das heißt, vor allen Dingen geht es darum, dass die Podcasts dort gelistet sind. Meetups ist ja auch eine Sache, die vor Corona und hoffentlich nach Corona bald wieder zurückkommt. Also all die ganzen Meldungen darüber. Eine Übersicht all der Gäste, die wir bis jetzt schon in der Programmierbar begrüßen konnten. Und eben auch eine Sammlung der Picks of the Day, die wir häufig in unseren Folgen haben, die man jetzt übersichtlich dort sieht. Das sind so ein bisschen die Inhalte. Vielleicht noch die eine Info ganz am Anfang. Das Ganze haben wir auch Open Source gestellt, sodass ihr den Code euch angucken könnt und ein bisschen nachvollziehen könnt über das, was wir reden. Es ist jetzt mit Sicherheit nicht so, dass wir sagen, das ist jetzt die Musterlösung, so muss man eine solche Website umsetzen, aber das war einfach die Techniken und Technologien, zu denen wir uns jetzt aktuell entschieden haben. Und genau, also das heißt, ein bisschen begleitend zu dieser Folge könnt ihr gerne mal ein bisschen im Code schnuppern, Anmerkungen geben, drüber diskutieren. Auf unserem Programmierbar GitHub-Account, das heißt github.com/programmierbar.
/Website.
Das ist richtig. Genau. Und da kann man sich das Ganze angucken.
Ich kann da ja mal direkt ein bisschen einsteigen
und ein paar Sachen über den Tech-Stack sagen, auch vielleicht über die Repository, dann findet man sich vielleicht auch direkt nochmal ein bisschen besser zurecht.
Sibi, der Fabian sagt immer die Repository.
Als das, ach komm.
Aber das kriegen wir in der Folge auch nicht mehr raus, glaube ich.
Das ist halt die Schwaben.
Ja, okay.
Okay, das Repository.
Nee, lass dich nicht ab. Okay, du kannst, es ist erlaubt, du darfst hier durch die Repository sagen.
Und zwar ist das Ganze eine Monorepo. Das heißt, wir haben so gesehen aktuell drei Hauptpackages. Das Ganze hat aktuell auch noch Learner mit integriert und ist mit Yarn Workspaces umgesetzt. Mal schauen, ob es dabei bleibt. Hier bei Lotum wird viel NPM Workspaces genutzt. Vielleicht switcht man dann noch. Und Learner muss man mal gucken, ob man das überhaupt dann braucht. Genau, das Ganze ist unter der MIT-Lizenz, richtig?
Wenn du es da hingeschrieben hast, dann wird es so sein, ja.
Auf GitHub. Genau, und wir haben im Grunde aktuell drei Packages. Das eine ist die eigentliche Web-App. Die findet ihr unter Nuxt-App, also in dem Ordner Nuxt-App. Dann haben wir noch ein Package, das nennt sich Shared Code. Das wird dann langfristig genutzt, um halt Code in beiden anderen Repositories zu nutzen. Das sind zum Beispiel die TypeScript-Types drin. Und dann auch noch ein wichtiger Bestandteil, das CMS, wo dann letztendlich die Daten verwaltet werden.
Mhm. Lass vielleicht mal ganz kurz grundsätzlich zu diesen Gedanken, wie wir da rangegangen sind. Ich glaube, nachdem wir ja Squarespace hatten, was ja vielleicht vergleichbar ist mit einem noch mehr gemanagten WordPress, also WordPress können okay. Die meisten was mit anfangen und Squarespace ist halt, fand ich schon eigentlich ganz cool im Vergleich zu WordPress, muss ich sagen, weil du hast direkt so ein noch viel mehr, wie nennt man das, dieses What you see is what you get, aber du bist praktisch drauf, also du arbeitest eigentlich Editor. Die Seite in dem Live Ding. Das heißt, du klickst einfach, du hast einen Bearbeitungsmodus und dann bist du auf der Seite, änderst Texte und dann ist es halt sofort irgendwie da und live, was von dem Erstellungsprozess eigentlich ganz cool war. Und dann aber die Entscheidung, ziemlich schnell eigentlich, die wir getroffen haben, dass wir mit irgendeinem Headless CMS unterwegs sein wollen. Was heißt das, Fabian?
Ganz einfach gesagt, ein Headless CMS bringt kein Frontend mit, keine visuelle Darstellung. Das heißt, in erster Linie bearbeitet man dort einfach nur die Daten und verwaltet sie. Es gibt natürlich auch Headless CMS, die dann auch irgendwie noch einen visuellen Part trotzdem irgendwie mitbringen, um auch so einen visuellen Editor abbilden zu können. Aber das Wichtige ist hier im Grunde, in der Vergangenheit war es häufig so, dass man zum Beispiel WordPress hatte. Das heißt, man hatte halt einen CMS daran angeschlossen, direkt dann auch das Frontend und es war das Ganze. Und heute kommt es ja auch häufig vor, dass man nicht nur eine Website hat, sondern vielleicht noch irgendwie eine Web-App, vielleicht auch eine TV-App oder sonst irgendwas. Und da macht es dann natürlich Sinn, dass irgendwie das CMS davon getrennt ist. Und da kommt dann sowas wie ein Headless CMS ins Spiel.
Mhm. Und dann haben wir noch das Frontend.
Jawohl.
Und dann können wir vielleicht einmal noch ganz kurz, bevor wir in Detail reingehen, einmal kurz einfach die Liste, was sind Frontend-Technologien, die eingesetzt sind.
Im Frontend haben wir eine Nuxt-App in der Version 2. Wer fleißig die News verfolgt, weiß ja, dass Nuxt 3 in der Beta ist und es auch schon so eine Art Bridge gibt. Da gucken wir auch gespannt drauf, wann das halt so stable ist, dass wir dann switchen. Durch Nuxt 2 kommt dann natürlich auch Vue 2 mit. Da ist natürlich auch das Coole, worauf wir schauen, dann mit Nuxt 3 dann auch Vue 3 zu haben. Was aber eine Besonderheit ist, wir nutzen trotzdem schon die Composition API. Da gibt es trotzdem eine Möglichkeit, es auch mit Vue 2 bei Nuxt mit einzubinden. Dann Tailwind. Sehr cool. Mhm. Hat mich echt überrascht, was man alles machen kann mit Tailwind. Dann TypeScript, um typisiertes JavaScript zu schreiben. Und ansonsten haben wir sehr wenig externe Abhängigkeiten. Also höchstens für wirklich so Kleinigkeiten, irgendwelche Polyfills oder so. Also nichts, was so eine Kernfunktionalität ausmacht. Kann sich natürlich vielleicht auch noch ändern. Bisher ist sehr viel selbst geschrieben. Und das war auch schon im Grunde der Tech-Stack, was vielleicht noch wichtig ist zu wissen. Wir rendern die Website aktuell komplett statisch raus. Dafür gibt es bei Nuxt einen Befehl, der nennt sich Generate. und hosten das dann statisch über Firebase Hosting, wodurch das dann im CDN deployed wird.
Von den Abhängigkeiten haben wir keinen Firebase auf der Webseite?
Nee, aktuell nicht. Aber da, es kann sich auch ändern. Also wir werden vermutlich später auch noch so ein bisschen in die Zukunft schauen. Es sind noch die ein oder anderen Funktionen geplant. Unter anderem brauchen wir dann auch eine Benutzerauthentifizierung. Und dann müssen wir noch gucken, ob wir dann Firebase einsetzen oder das über Strapi direkt machen.
Braucht man dafür einen Cookie-Banner? Oder ist das alles, ist das erstmal nicht, macht Firebase da erstmal nichts?
Weißt du das? Also klar, wenn du eine Benutzerauthentifizierung hast, dann wird dir so eine Art Cookie abgelegt. Ich glaube, Firebase legt das gar nicht direkt als Cookie direkt ab, aber im Local Storage oder in dieser einen Database. Mhm. Ja, genau. Ist halt dann die Frage, braucht man dann einen Cookie-Banner, weil man muss halt ja auch sagen, ohne das geht diese Benutzerauthentifizierung so, wie sie ist, nicht. Mhm. Und ich bin natürlich jetzt hier auch kein Datenexperte, da müssen wir dann nochmal ein paar andere Leute drüber schauen lassen. Aber wenn Sachen erforderlich sind, um die Funktionalität bereitzustellen, dann gibt es ja da einen Weg, das auch dann einbinden zu können.
Ja, okay. Vielleicht für die Einordnung für unsere HörerInnen nochmal. Wir hatten nämlich gestern noch eine Diskussion über den Tracking-Dienst, den wir da benutzen wollen. Und eigentlich stand Google Analytics so als Standard irgendwie im Raum. Und dann haben wir aber nochmal kurz geguckt und es gibt halt viele Alternativen, die tatsächlich auch komplett GDPR, also EU-Datenschutz-konform sind und das ohne Cookie-Banner schaffen. Und für mich ist es irgendwie eine sehr, sehr schöne Vorstellung, wenn man das so reduzieren kann, dass man trotzdem die wichtigen Metriken tracken kann auf der Webseite und auf den Cookie-Banner halt einfach verzichten kann. Ja. Von daher ist das jetzt, wird das erstmal ja, wenn die Folge rauskommt, haben wir es irgendwie entschieden, weil dann ist die Webseite live, das ist sie heute am Tag der Aufnahme noch nicht, aber hoffentlich ohne Cookie-Banner und deswegen war gerade die Nachfrage, wenn wir dann Firebase-Funktionalität zum Einloggen haben, kommt dann automatisch auch wieder der Cookie-Banner oder kann man das vielleicht damit verknüpfen, dass wenn man sich einloggen will, dass man da auch gleichzeitig noch eine Abfrage hat. Das werden wir noch klären, aber Ziel ist es, in der ersten Version ohne Cookie-Banner auszukommen und trotzdem richtig mit allem konform zu sein.
Cool. Wie sind wir jetzt auf Cookie-Banner gekommen? Wir waren eigentlich bei den Frontend-Technologie und Out war ja eh in die Zukunft, also dann spulen wir wieder zurück. Ja. Frontend-Technologien waren fertig, oder?
Ja, das war jetzt so die Übersicht. Wenn ihr möchtet, können wir auch noch kurz auf das CMS schauen. Ich habe es schon ganz kurz mal gesagt, was wir nutzen. Und zwar setzen wir aktuell auf Strapi in der Version 3. Wer da ein bisschen genauer drin ist, weiß, V4 ist auch ein Beta, wie bei Next. V3.
Tailwind 3 ist auch ein.
Mist. Demnächst müssen wir alles wieder umschreiben. Ja.
Voll die Legacy-Webseite, gemeint.
Es ist auf jeden Fall so.
Bewerbt euch auf ein Praktikum, wenn ihr eine Menge zu tun.
Wir haben uns auch schon V4 angeschaut von Strapi. Weil ich schon sagen muss, ich warte sehnsüchtig auf ein hübscheres UI und es gab halt noch zu viele Probleme, um da jetzt schon drauf zu wechseln, deshalb warten wir da noch und gucken. Aber ich habe das Ganze verfolgt auf der GitHub Repository, die ganzen Releases und es scheint, dass es jetzt immer besser wird und auch schon die ein oder anderen Sachen dazu kamen, die wir unbedingt brauchen.
Das Denn, ja, lass mal ganz kurz da bleiben. Also Strapi ist das Ding, was wir jetzt im Moment nutzen. Hast du noch irgendwie, kannst du ein paar Alternativen in den Raum werfen, dass man das so ein bisschen einordnen kann, was da Konkurrenzprodukte wären, die tendenziell am Start sind?
Ja, also grundsätzlich gibt es natürlich gefühlt unendlich CMS-Systeme, das muss man ganz klar sagen. Bei uns war es so, dass wir im Vorgespräch gesagt hatten, wir möchten versuchen, dass wir eine Open-Source-Lösung wählen, eine Self-Hosted-Lösung, einen Headless-CMS und dass wir in unserem Fall auch nicht auf einen visuellen Editor setzen, sondern einfach auf eine ganz normale Verwaltung der Daten, unabhängig von der visuellen Darstellung. Und das CMS soll sich schon auch so ein bisschen an Entwickler wenden. Das war schon so ein bisschen das, worauf ich dann geachtet habe. Und in der näheren Auswahl war dann tatsächlich als erstes Strapi, danach noch Directus und als letztes habe ich mir auch etwas genauer Keystone angeschaut. Ich kann auch mal kurz auf so ein paar Feinheiten eingehen, vielleicht starten wir direkt mit denen, die wir nicht gewählt haben. und zwar Directus. Directus ist auch headless, kann auch selbstständig gehostet werden, ist auch mit JavaScript implementiert, was natürlich schön ist, wenn man auch selbst überall, sag ich mal, JavaScript oder TypeScript einsetzt. Und was hier wichtig ist, Directus definiert das Schema anhand der Datenbank. Das heißt, es ist so gesehen, wie ich es verstanden habe, Database First, was wiederum bedeutet, wenn ihr in eurer SQL-Datenbank ein neues Feld hinzufügt zu, oder eine neue Spalte, sagt man ja, ne? Dann erscheint diese Spalte auch in Directus.
Also eigentlich nur eine Datenbank-UI.
Ja, so ein bisschen. Okay. Also da hängt bestimmt auch noch mehr dran. Da bin ich jetzt dann auch zu wenig drin, um das alles perfekt zu beschreiben. Aber so habe ich es auf jeden Fall verstanden und ich hatte da auch mich natürlich ein bisschen informiert und auch ein Video gesehen, wo man das ganz gut gesehen hat, wie dann irgendwie die Datenbank verändert wurde und die UI hat sich dann direkt aktualisiert. Ja.
Wobei, also eine der Funktionalitäten dieser Headless-Themen ist natürlich, dass du irgendeine API hast, ne, die dann Daten ausspuckt, damit du diese irgendwie schön, möglichst angenehm im Frontend dann verarbeiten kannst und direkt sehe ich jetzt hier gerade zum Beispiel auch eine GraphQL genau. API dann bereitstellt, wo man ja über die Query Language ganz, ganz schön genau die Daten da sich dann raussuchen kann, die man tatsächlich auch in der Anzeige fürs Frontend braucht dann am Ende.
Ich glaube, Directus bietet sogar beides an, da bin ich mir aber gar nicht sicher. Steht auch REST?
Ja.
Okay, das heißt beides, ja. Was bei Directus cool gewesen wäre, das ist mir gestern auch nochmal aufgefallen, und zwar ist bei denen auch das CMS-Frontend mit Vue geschrieben, was natürlich angenehm ist, wenn man selbst im Frontend bei sich dann Vue einsetzt, falls man dann doch am CMS irgendwelche Erweiterungen vornehmen möchte. Da haben wir jetzt bei Strapi React, was jetzt für mich kein Problem ist, da ich auch in React sehr erfahren bin, aber natürlich ist es insgesamt natürlich schöner, wenn man im Projekt nicht zu viele verschiedene Technologien damit reinbringt.
Erstmal komisch, dass ein Headless CMS ein Frontend mitbringt, aber so ist Frontend bei uns angepasst?
Ja, mit Frontend meine ich, das ist ja, wo du dann deine Daten bearbeiten kannst. Das ist das Frontend. Ja.
Aber musstest du da Sachen anpassen?
Bei Strapi tatsächlich ja. Sollen wir direkt drauf eingehen?
Ja.
Und zwar.
Also was er noch nicht gemacht hat, ist das Logo auszutauschen. Wir haben immer noch so ein nicht gebrandetes Strapi-Backend, wo einfach nur Strapi steht und nicht programmierbar.
Also eine Sache, wo wir ein bisschen tiefer in Strapi eingreifen mussten, ist der Datei-Upload. Das hängt damit zusammen, dass Strapi bei uns in der Google Cloud über App Engine läuft. Das heißt über im Grunde Node.js. Und wir wollen bei uns natürlich auch die Podcast-Folgen hochladen. Und die Podcast-Folgen haben auch ganz gerne mal 50 oder teilweise auch mal 100 MB. Also von der Speichergröße. Und Strapi funktioniert so, dass die hochgeladenen Dateien zu Strapi reingehen. Strapi verarbeitet die dann. Zum Beispiel bei Bildern werden verschiedene Qualitätsstufen herausgerendert. Dann von dort aus gehen dann die Dateien in einen File Storage, zum Beispiel Cloud Storage. Und gleichzeitig tut Strapi dann natürlich noch die entsprechenden Daten in der Datenbank vermerken. Und das Problem ist hier, dass App Engine und ganz allgemein die ein oder anderen vor allem Managed Server-Lösungen da ein Limit haben, was du direkt an diesen Server schicken kannst. Soweit ich mich erinnern kann, bei App Engine waren das 32 MB, also der Payload. Was heißt, du kannst halt auch nichts hochladen, was größer ist. Und das ist natürlich ein Problem, wenn die Verarbeitung direkt bei Strapi stattfindet. Und deshalb mussten wir einen Weg drum herum bauen, sodass wir die Verarbeitung dann direkt selbstständig in der Frontend-Anwendung bei Strapi machen und dann von dort aus die Datei direkt zu Cloud Storage schicken, das heißt gar nicht mehr zu Strapi, und halt selbstständig den Eintrag machen in der Datenbank zu der Datei. Also ganz einfach gesagt, wir schicken jetzt die großen Dateien direkt zu Cloud Storage, davon kriegt Strapi nichts mehr mit und wir sagen einfach Strapi, welche Daten jetzt in die Datenbank rein sollen. Ja, und bei den Audiodateien funktioniert es auch, weil die jetzt nicht irgendwie besonders verarbeitet werden müssen. Wäre das Limit dann noch tiefer gesetzt, also irgendwie schon bei 1 MB, wäre es sehr problematisch, weil dann müsste man es auch mit den Bildern machen und da hängt noch mal ein bisschen mehr dran.
Okay, also das war eine Anpassung,
ja,
aber war kein Problem. Easy peasy.
Ja, es hat mich schon ganz gut aufgehalten, muss ich sagen.
Und wir haben jetzt eben bei Directus gesagt, das hat eine GraphQL und eine REST API. Mhm. Bei Strapi ist es was?
Beides. Also standardmäßig aktiviert die REST API, aber du kannst Strapi jetzt so eine Art internes Extension-System oder ich weiß nicht, wie Strapi das selbst nennt, vielleicht auch Marketplace. Und da kannst du auch per One-Click die GraphQL aktivieren. Und dann hast du das auch. Mhm. Bei uns war jetzt letztendlich vermutlich die REST zum aktuellen Zeitpunkt auch der bessere Weg, da wir ja eh statisch alles rausrendern und gar nicht so fein granular auswählen wollen, was wir denn jetzt genau brauchen. Mhm. Vielleicht noch, also bevor wir weitergehen, noch ganz kurz zu Keystone. Keystone habe ich mir auch etwas genauer angeschaut, ist auch eine CMS. Keystone bietet nur GraphQL, soweit ich weiß. Und was hier interessant ist, das ganze Setup erfolgt per Code. Also du definierst per JSON im Grunde deine Datenbankstruktur oder halt deine API-Struktur. Also welche Felder möchtest du? Was halten die Felder? Ist es ein String? Ist es eine Zahl? Ist es vielleicht irgendwie ein Switch, also so eine Boolean? Und als Entwickler ist es natürlich cool, wenn man fühlt sich dadurch irgendwie ein bisschen so, als hätte man mehr Kontrolle über das Ganze, weil man das wirklich direkt per Code definiert. Und Keystone war auf jeden Fall sehr interessant, auch weil mir persönlich die UI ganz gut gefallen hat. Aber Keystone ist noch nicht ganz so weit ausgebaut wie die anderen. Es gibt einfach ein paar Funktionen nicht, die wir dann gebraucht hätten. Zum Beispiel kann Strapi direkt Single Types abbilden. Das heißt, so gesehen eine Collection mit nur einem Eintrag. Natürlich könnte man es auch irgendwie mit Keystone abbilden, ganz klar. Aber bei Strapi ist es dann getrennt, also es wird getrennt gelistet, was einfach angenehmer ist. Und wir haben zum Beispiel ein paar Single Types für die einzelnen Hauptseiten. Zum Beispiel, wo wir den Text der Stadtseite verwalten oder den Text der Über-uns-Seite. Und das bietet halt Keystone von Haus aus so noch nicht. Das macht einfach in der Handhabung des CMS ein bisschen angenehmer und übersichtlicher. Und ja, es macht auch die Struktur besser. Und es waren noch so ein paar andere Sachen. Man muss dazu sagen, Keystone hat das alles auf der Liste und es wird vermutlich von Zeit zu Zeit kommen. Und dann ist vielleicht auch Keystone wieder interessante Alternative.
Vielleicht gibt es ja gerade eine Beta oder so.
Alles nur Beta.
Sollen wir jetzt an der Stelle noch sagen, was uns an Strapi nicht gefällt? Oder machen wir das später?
Kann man schon machen.
Jetzt bin ich gespannt, was gefällt uns nicht?
Vielleicht erstmal so ganz allgemein, habe ich ja schon angesprochen. Das Design ist gefühlt ein bisschen in die Jahre gekommen. Es ist aber immer noch gut und kann gut benutzt werden, das muss man schon klar sagen. Es funktioniert. Was nicht so schön ist, ist, dass die Benutzung ab und zu nicht ganz so reibungslos ist. Also Strapi zeigt ab und zu einfach irgendwelche Fehler an und dann muss man halt immer refreshen. Und wenn du halt nicht weißt, dass nichts Schlimmes passiert ist, dann bist du halt erstmal komplett verwirrt. Und ja, es gibt halt da so ein paar so Punkte und die nerven dann einfach.
Ja. Hatten wir mal eine Folge zu Strapi?
Nee. Oh. Hast du Statamic im Kopf?
Ja.
Sorry. Genau, nee, zu Statamic hat mir eine. Ja, also ich habe tatsächlich contentmäßig ja ein bisschen, also als Anwender sozusagen, Strapi benutzt. Und ich muss auch sagen, ich bin jetzt nicht so wahnsinnig überzeugt. Also es fühlt sich nicht so richtig stabil an und es fühlt sich nicht so richtig sicher an. Das heißt, du hast immer so ein bisschen Zweifel, was das Ganze gerade, ob das gut ist oder nicht. Und es gibt so ein paar Usability-Sachen, die so simpel wären, also beispielsweise du hast eine Liste von Posts, also von Podcasts in unserem Fall, und willst jetzt mehrere bearbeiten und das sind Listeneinträge und die sind aber nicht vernünftig verlinkt mit einem A-Tag. Das heißt, du kannst nicht irgendwie Control-Click drauf machen, um sie in einem Tab zu öffnen.
Ja, die machen Router.push oder sowas.
Sondern die machen halt irgendwas Komisches, eine Magic. Ja. Das heißt, du kannst irgendwie fünf Sachen mal in einem Tab öffnen oder sowas, um sie zu bearbeiten, sondern musst dann immer da nochmal drauf gehen, dann wieder zurück, ja, und so weiter. Das ist einfach, wo man sich so denkt, hey, das sind so simple Usability-Sachen.
Ja. Vor allem, ja. Also ich würde es ja noch verstehen, wenn diese, also ich weiß nicht, vielleicht ist es auch so tatsächlich implementiert. Ich würde es ja noch verstehen, wenn die Liste noch komplett andere Funktionalitäten abdecken könnte und nicht nur für die Navigation zu den einzelnen Einträgen genutzt wird. Aber jetzt vom ersten Blick aus würde ich sagen, das ist die einzige Funktionalität und warum nutzt man da kein A-Element? Ja, mal schauen, ob sie das vielleicht dann bei V4 verbessert haben.
Wenn nicht, switchen wir. Genau. Okay, nächste Technologie.
Sind wir im CMS durch?
Ja, also wir könnten noch so ein bisschen auch auf das Hosting eingehen. Spielt ja auch eine Rolle auf die Datenbank. Ich habe ja schon gesagt, also Strap direkt läuft in der Google Cloud unter App Engine. Und die Datenbank ist bei uns eine PostgreSQL.
Was? Das benutzen wir noch nie.
Und es läuft auch in der Google Cloud unter Cloud SQL.
Yes. Wie teuer?
Sehr teuer.
Was?
Also mich hat es echt ein bisschen geschockt. Also man muss schon sagen, aktuell mit der Einstellung sind wir schon ein bisschen teurer, als wir wären, wenn wir es vermutlich bei irgendeinem Fully Hosted Service nutzen würden. Ich habe aber auch noch mal
vor... Redet man nicht so drumherum, was zahlen wir denn da im Monat?
Was ist denn das für eine Instanz?
Ja, komm, wir machen es mal auf. Also ganz am Anfang habe ich so die kleinste, aber trotzdem... Wie sagt man, wenn man nur selbst die Kerne beansprucht und die nicht geshared sind? Gibt es da nicht einen Begriff in die Dingbums irgendwas?
Ja, ja, nicht shared.
Ja, ihr wisst was.
Exklusiv?
Nämlich so, ja. Nicht, ja. Und da habe ich am Anfang das Kleinste genommen, dachte, ja, es steht ja small oder so dran. Wird ja genau auf unseren Use Case passen. Und dann sind die Kosten immer höher gegangen. Ich dachte so, nein, das geht doch nicht. Und ja, also wir laufen gerade mit shared CPUs. Ich hatte da auch mal die allergeringste Stufe versucht, aber da ist dann Strapi zusammengebrochen. Es waren wohl doch zu viele Anfragen. Ich will es aber nochmal testen, weil ich kann es gefühlt nicht sein. Und wir haben die nächstgrößere Stufe und landen, glaube ich, monatlich auf so ungefähr 50 Euro.
Oh, okay.
Und es tut weh.
Aber die Datenbank wird nur beansprucht, wenn wir das ausrendern.
Beansprucht an sich ja, aber sie läuft halt immer.
Genau.
Also ich sehe gerade, wir haben hier 55 okay. Euro und 35 Cent.
Und App Engine, nur für mich ganz kurz zum Verständnis, da stellt man irgendwas hin und wenn man das braucht, dann wird es hochgefahren und das ist auch immer da.
Ich habe es tatsächlich, also für mich ist es das erste Mal, dass ich App Engine so direkt einsetze. Sonst, klar, das ist auch irgendwie in die Firebase-Dienste irgendwie mit eingebunden. Deshalb kenne ich mich da jetzt noch nicht perfekt aus, aber so verstehe ich es auf jeden Fall, weil wenn ich Strapi bei uns öffne, dann braucht es ja kurz und wenn es dann aber da ist, dann ist es auch wirklich schnell. Hm. Vielleicht weißt du da besser Bescheid, Segen.
Ich dachte, das müsste mal da sein, App Engine, gerade weil Knative diese Funktionalität hat mit Zero Instances. Und das sind die neuen.
Also es taucht auf jeden Fall, so wie ich es jetzt auf die Schnelle sehe, nicht in den Pricings auf, was schon darauf hinweisen würde, dass es nicht immer aktiv ist, oder?
Müssen wir mal gucken. Aber dass es auf null skaliert, glaube ich nicht.
Vielleicht kann man das auch einstellen.
Ja, genau. Bei Cloud Run kam es hinzu, dass du eine Mindestinstanz einstellen kannst. Aber ja. Ist ja Knative. Das ist auf null skaliert, aber es ist ja nicht Cloud Run. Und bei den Cloud Functions kam es jetzt auch dazu, dass die immer an sein können. Ist Wordlets nicht noch auf App Engine?
Weiß nicht.
Ich glaube schon. Müssen die eigentlich mal fragen.
Okay, reichen wir nach.
Na gut. Aber taucht nicht in den Kosten auf. Heißt ja erstmal so, ja, dann entweder ist es kostenlos. Ja, oder es läuft halt nicht. Interessant. Na gut, aber wenn man drauf geht aufs CMS, dann ist es halt da und braucht vielleicht am Anfang ein bisschen.
Ja. Aber dadurch, dass es dann auch eine React-Anwendung ist letztendlich, läuft es dann auch schnell und da ja die Datenbank immer da ist.
Aber es braucht keine 30 Sekunden, bis es da ist.
Das ist nicht näher. Ich würde sagen, so gefühlt 3-4 Sekunden. Dann lädt er noch so ganz langsam die Fonts nach.
Nee, okay, dann läuft die schon die ganze Zeit. Wenn es nur 3 Sekunden sind, so schnell ist der Server ja nicht hochgejodelt.
Aber auch das könnte, also einfach aus Content-Bearbeitungssicht könnte auch das alles ein bisschen schneller alles reagieren, um da Sachen zu bearbeiten. Anyway, gut. Dann hatten wir jetzt das Hosting. Das Hosting des CMS zumindest. Mhm.
Und dann gucken wir jetzt mal, was wir für coole Frontend-Features eingebaut haben.
Ja, ja, das Kernstück.
Das ganze Eye-Candy.
Das, was ihr dann seht.
Genau. Also ich glaube, über die Technologie müssen wir ja nicht so wahnsinnig, ne? Also nicht nochmal einsteigen. Es gibt ja zu allem eigentlich Podcast-Folgen.
Oder können wir höchstens sagen, warum wir Nuxt genommen haben und nicht irgendwas anderes.
Ja, okay. Fabian. Also nochmal UGS, Tailwind und Nuxt.
Ja, also die Entscheidung auf Nuxt fiel im Grunde deshalb.
Oder nochmal ganz kurz, wenn ich dich unterbrechen darf, ja. Sag nochmal ganz kurz, was Nuxt ist.
Ah ja,
bitte.
Wäre vielleicht ganz gut. Nuxt ist ein Framework, das um Vue gebaut ist. Das heißt, Vue ist ja eine Frontend-Library wie auch React, wo man Benutzeroberflächen bauen kann. Und React wie auch Vue gibt einem erstmal recht viel Freiheiten. Das heißt, du kannst nur wirklich die eine Kernfunktionalität nutzen, um halt deklarative UIs zu bauen. Und wie du dann den ganzen Rest machst, ist halt deine Entscheidung so. Und diese Frontend-Frameworks wie Nuxt oder auch Next.js, die sind opinionated oder so, sagt man. Das heißt, die geben einen schon einiges vor. Meistens zum Beispiel Routing ist so eine Standardsache, häufig auch schon eine Dateienstruktur. Das heißt, sie sagen ganz klar, wo liegen deine Pages, wo liegt dein Layout, wo liegt, muss ich selber jetzt mal reingucken, was gibt es noch so, deine Assets. Genau, da gibt es einfach schon so eine grobe Struktur. Und viele Sachen kommen einfach schon mit out of the box oder können dann bei Bedarf dazugeschaltet werden. Und dadurch braucht man dann nicht unendlich viele andere externe Abhängigkeiten und muss sich das selbst so ein bisschen durchwurschteln. Mhm. Und was auch nochmal natürlich ganz wichtig ist, Vue oder auch React direkt werden erstmal nur im Client ausgeführt, also direkt im Browser. Es gibt natürlich auch Lösungen, das dann serverseitig zu rendern, aber in der Regel nicht ohne ein kompliziertes Setup. Und das ist auch nochmal eine Sache, die Nuxt mitbringt. Das heißt, ihr könnt direkt Server-Side-Rendering reinbringen. Und wie jetzt auch bei uns, dann natürlich auch das Ganze statisch rausrendern, was vor allem bei Websites dann schon sehr, sehr wichtig ist, wenn man auch für SEO optimieren möchte. Und hat natürlich auch den Vorteil, dass wenn man die Website abruft, die Website sofort da ist, also der First Content Full Paint oder so, wie man sagt, ist direkt dann da und dann wird halt natürlich JavaScript reingeladen und macht das Ganze dann auch wirklich interaktiv.
Mhm. Was ist unser, wie ist der komische Audit Score, den Chrome anbietet? Haben wir sowas? Haben wir so einen Vorher-Nachher-Vergleich?
Ich kann es direkt mal ausführen.
Ja, ich gucke gerade erstmal, wie das Ding heißt und warum heißt das eigentlich nicht so oft.
Ja, das findet ihr direkt in den Entwicklertools.
Lighthouse heißt das.
Genau, Lighthouse. Ja, also ich kann jetzt mal kurz vorlesen, was mir hier direkt angezeigt wird. Bei Performance erreichen wir aktuell 84 von 100.
Aktuell bedeutet in der alten Seite?
Nee, in seinem Dev-Environment. Also es ist ja trotzdem schon
gehostet. Also die neue Seite.
Ja, genau, die neue Seite. Also okay. Wir müssen von der neuen, ja.
Also ich mache es schon, wie sie halt von Firebase kommt, halt nur nicht auf der eigentliche Domain. Da haben wir jetzt 84 von 100 bei Performance. Ich kann gleich drauf eingehen, was da noch so ein bisschen das Problem ist. Dann Accessibility haben wir 81 von 100. Das heißt, es sind beides noch Stellschrauben, wo wir schrauben können. Aber jetzt kommt's. Best Practices haben wir 100 von 100. Und SEO haben wir auch 100 von 100.
Nein.
Und man müsste wahrscheinlich den Test auch noch mal ein paar Mal durchlaufen lassen und gucken, wie sich die Werte verändern. Ich sehe hier zum Beispiel, der First Content Full Paint ist sehr, sehr gut. Der liegt bei 0,9 Sekunden. Ist damit grün markiert von Lighthouse. Was aber hier noch steht, Largest Content Full Paint liegt bei 3,7 Sekunden. Müsste man jetzt nochmal genau herausfinden, was das heißt und wie man das verbessern kann. Aber das ist zum Beispiel eine Stellschraube, wo man dran schrauben kann. Und was ich auch noch sehe, dass bei uns das Layout angeblich ein bisschen shiftet. Und muss ich auch nochmal angucken. Vielleicht lässt sich da auch nochmal was dran drehen.
Ja.
Und die aktuelle hatte drei. Was hast du eben gesagt? Die neue hat welche Performance?
Das ist die neue.
Ja, sag nochmal.
84 was? Performance.
Achso, 81. Okay, 81.
Genau, 84 von 100, ja.
Okay. Die alte hat 73 Performance und Best Practices 87.
Hm. Also. Aber die neue können wir ja auf Svelte umbauen, oder?
Na klar.
Nee, warum haben wir Svelte nicht genommen? Warum haben wir React nicht genommen? Warum haben wir kein Angular? Da habe ich gehört, da ist jetzt die 4 draußen. Nee, was?
Also der Grund war im Grunde der, dass...
Oh Gott, halt nee, 13 war es.
Angular?
Ja.
Ja, Angular.
Ja, 13.
Oh Gott,
ja.
Oh Gott, 4. Oh yeah.
Ja, also hier bei Lotum wird einfach sehr viel Vue genutzt.
Yay!
Und auch schon die Lotum-Website läuft mit Nuxt und daher war es dann natürlich naheliegend, dass man da jetzt nicht mit komplett neuen Technologien anfängt.
Also, es war eine komplett objektive Entscheidung. Das haben einfach viel zu viele Argumente für Vue gesprochen.
Ja, es ist halt dann natürlich langfristig dadurch möglich, dass eine Person, ohne jetzt groß umdenken zu müssen, beides mit verwalten kann und deshalb war es vermutlich dann für die Programmierbar und auch so ein bisschen für Lotum dann die beste Entscheidung.
Okay, ich habe gerade nochmal die Lotum-Webseite, weil du von der sprachst, als Referenz durch Lighthouse geschickt. Mhm. Performance 100, Accessibility 97, Best Practices 93. Also haben wir noch ein bisschen Performance.
Ja, ich denke, das liegt jetzt auch daran, weil ich habe jetzt eben die Startseite aufgemacht. Da passiert halt direkt schon mal sehr, sehr viel mit dem Video.
Jetzt versuch dich nicht direkt auszureden.
Lotum-Website hat auch ein Video,
lotum.com.
Ja, gut. Aber ich glaube sogar, wenn wir jetzt halt zum Beispiel das Impressum oder sehen, so nehmen, dann sehen die Werte auch natürlich nochmal ein bisschen anders
aus. Ja, wer will auch das für Impressum aufrufen?
Das Impressum, oh, das schnellste Impressum der Branche.
Okay, also da arbeiten wir dran.
Ja. Aber wir sind schon mal auf einem guten Weg.
Das ist richtig.
Top-Weg. Okay, wir haben Vue haben wir genommen und was hatten wir jetzt noch? Achso, Tailwind hatten wir eh besprochen.
Ja.
Heißer Scheiß.
Dann iCandy,
oder? Wegen der, was wir so für Features da eingebaut haben.
Und vielleicht auch hier nochmal die Anmerkung. Also ihr findet hier bei der Programmierbar auch eine Folge zu Vue, auch eine Folge zu Nuxt, auch eine Folge zu Tailwind, wenn euch da irgendwas noch weiter interessiert, dann hört sehr gerne dort mal rein. Und jetzt kommen wir zum ersten Feature. Ihr könnt es direkt über die neue programmierbare Website machen. Ihr könnt tatsächlich Podcasts dort hören. Das heißt, wir haben einen voll umfangreichen Podcast-Player. Natürlich auch ausgerichtet auf Podcasts. Ihr habt typische Funktionen wie 15 Sekunden nach vorne oder 15 Sekunden zurück zu spulen. Dann halt natürlich die Standardsachen, die so ein Player mitbringt. Das heißt, einen Stopp- und Start-Button. Am Desktop haben wir auch noch einen Lauter-Leiser-Regler, also ihr könnt die Lautstärke anpassen. Es gibt eine Timeline, wo ihr natürlich hin und her spulen könnt. Und umgesetzt ist das Ganze im Grunde mit dem HTML-Audio-Element. Das nutzen wir so gesehen im Hintergrund als API und triggern das dann, um halt dann zum Beispiel ein Audio wiederzugeben.
Mhm. Und dass das dann seitenübergreifend funktioniert, das heißt, wenn man woanders hin navigiert, das ist dann die Magic von
Vue oder Nuxt. Genau, das liegt bei uns im Layout mit drin, diese Komponente, die Podcast-Player-Komponente, was bedeutet, zwischen den Seiten wechseln, wenn es halt kein anderes Layout ist, was bei uns aktuell nicht so ist, weil wir nur ein Layout haben, dann verändert sich dieser Part nicht und der State bleibt halt bestehen.
Cool.
Sehr wenn ich mich auch da zurück erinnere, das wäre irgendwie vor 10 Jahren.
Schwierig
mega
geworden.
Mega Hassel geworden.
Ach, im Flash hätten wir es gebaut.
Okay. Ja, also es fühlt sich cool an. Also ihr könnt zum Beispiel auf der Startseite unten einen Podcast starten, könnt dann weiter euch die Picks of the Day anschauen, könnt dann auch mal einen Blick auf die Bei-uns-Seite werfen und könnt halt weiterhin den Podcast hören. Und könnt dann natürlich auch jederzeit wieder zu einem anderen Podcast wechseln. Podcast-Episode, muss man dazu sagen. Ja, auf jeden Fall, das ist ein cooles Feature. Dann gehen wir mal weiter. Und zwar haben wir auch einen fancy Mauscursor. Das fällt einem vermutlich direkt auf, wenn man die Website am Laptop, Desktop oder an sich an größeren Geräten öffnet.
Kannst du den Effekt kurz beschreiben?
Ja, okay, das vielleicht stimmt, das macht Sinn.
Das mache ich. Statt einem Mauszeiger haben wir einen grünen Blobbel. Und dieser Blobbel wird verfolgt von einem kleinen Blobbel. Das heißt, man kann immer so Katz und Maus spielen, so ein bisschen wie so ein kleiner Laserpointer und der andere wischt da hinterher. Das heißt, das ist da der Spaß. Und was dann so ist, der ist praktisch interaktiv. Das heißt, wenn man auf Elemente klickt, wo man mehr Informationen bekommen kann, dann ändert er sich in einen kleinen Kreis, wo drin steht mehr. Oder wenn man rechts und links in einem Slider ist, dann ändert er sich in einen kleinen Kreis mit einem Pfeil nach rechts. Und auch über jedem Link, über den man hovert, wird es auch dann aus diesem Bubble wird dann auch ein Kreis. Das heißt, er ist ein bisschen mehr,
ja,
zeigt dir mehr, leitet dich mehr auf der Webseite, was du, ja, was du machen kannst.
Er hilft dir so ein bisschen bei der Interaktion. Und er passt auch seine Farbe an. Also wenn sich der, also er ist grün, er ist im Lotum, Lime Green.
Programmierbar grün.
Programmierbar grün, ja, stimmt. Und wenn ihr jetzt auf eine Fläche geht, die genau dieselbe Farbe hat, wie zum Beispiel aktuell der Podcast-Player, dann switcht der Cursor auch so, dass du den immer gut erkennen kannst.
Yes.
Oh. So, und jetzt, was waren die Nitty-Gritty?
Ja, also, wenn ihr das bauen wollt, dann müsst ihr natürlich als erstes einmal den Standard auf
github.com/programmierbar gehen und den Code kopieren.
Ja, es war tatsächlich so, dass es viele Änderungen gab oder die ein oder anderen Änderungen in der Implementation. Und ich glaube, letztendlich habe ich dann auch mit deinen Tipps, Sebi, eine ganz gute gefunden, die auch mit relativ wenig Code funktioniert. Also, als erstes, auf jeden Fall müsst ihr per CSS den Standardkürzer deaktivieren. Als nächstes müsst ihr allen Elementen, die halt auf den...
Ist das da, wo wir den Accessibility-Score verloren haben? Ist das der Punkt?
Kann gut sein, ja.
Ja, als nächstes müsst ihr den Elementen, die halt auf den Cursor besonders reagieren sollen, also zum Beispiel einen Link, wo man halt drüber hovern kann, oder wie Dennis jetzt schon sagte, irgendwie einen Link, wo man halt zu mehr kommt, also überall, wo halt der Cursor einen anderen Zustand, einen anderen State annehmen soll. Dort fügt ihr dann einen Data-Attribut hinzu. Das ist ein Standard, der HTML mitbringt.
Aber jetzt ist der Cursor ja deaktiviert. Und wie kriege ich denn, wie sehe ich ihn dann wieder?
Das kommt gleich noch.
Ach so.
Aber wir können auch das erstmal kurz bequatschen. Okay, dann bequatschen wir kurz das. Also damit man natürlich letztendlich wieder einen Cursor sieht, ist der Cursor im Grunde einfach nur ein Div-Element. Bei uns, soweit ich weiß, sogar zwei Div-Elemente, weil es ja einmal diesen größeren Bubble gibt und den kleinen, der dann den größeren verfolgt. Okay. Und
Ausdruck.
Das Ganze funktioniert dann so, dass einfach über die Mouse Move, über den Mouse Move Event ein Event Listener darauf hört und dann mit CSS Transform die Position davon anpasst.
Ah. Also es ist ein Diff-Element, was die ganze Zeit über meiner Maus schwebt.
Ja. Und also ich gucke gleich nochmal, aber müsste. Und da ist natürlich eine Sache, wenn ihr das von Anfang an so implementiert, dann funktioniert erstmal kein Klick mehr, weil ja über eurer Maus, also ist ja immer dann dieses Diff. Das heißt, ihr könnt nirgends mehr hinklicken. Das heißt, ihr müsst erstmal diese Klicks dann auch deaktivieren, die halt auf dem, dass die im Grunde nicht angewendet werden, sodass man halt auf Sachen, die da drunter sind, immer noch klicken kann.
So, und dann die Context-Awareness, wolltest du gerade erklären?
Genau, also wichtig ist ja bei diesem Cursor, dass es so ein bisschen darauf reagiert, worüber er sich befindet. Und um das umzusetzen, vergibt ihr genau diesen Elementen ein Data-Attribut. Attribut, ja. Ist wie gesagt ein HTML-Standard, dazu findet ihr auch was, wenn ihr googelt. Und dort könnt ihr zum Beispiel dann sagen, Data-Cursor-Hover, dann ist es halt der Hover-State. Und was dann unsere Maus-Cursor-Komponente macht, auch bei dem Maus-Move-Event, holt die sich von diesem Event den Composed-Path. Das ist eine Funktion, die könnt ihr auf dieses Event aufrufen. Und es gibt euch dann eine Liste, einen Array zurück, wo man im Grunde die Elemente entlang gehen kann, wo sich halt der Cursor aktuell drüber befindet. Das heißt, befindet ihr euch über einem A-Element, also über einem Link, und das A-Element ist wiederum geschachtelt in einem Div-Element und das ist dann vielleicht geschachtelt in dem letztendlichen Dokument, dann habt ihr halt diese drei Elemente in dieser Liste drin. Und was ihr dann machen könnt, ihr könnt durch diese Liste durchgehen.
Wie heißt das?
Composed Path.
Composed
Path. Ist eine Funktion.
Okay.
Und was wir jetzt hier in der Komponente machen, wir wenden darauf die Reduce-Funktion an und gucken, ob eines der Elemente einen Data-Cursor-Attribut hat. Das heißt, wir holen uns dann da raus, ob das drin vorkommt, und wenn nicht, dann wenden wir halt den Default State an. Und dadurch erkennen wir halt dann halt den Zustand, der aktuell angewendet werden soll, und können dann den Zustand an Vue weitergeben, und Vue kümmert sich dann darum, dass dann letztendlich die UI aktualisiert wird. Und dann mit verschiedenem CMS, abhängig von dem aktuellen Zustand, wird halt dann der Zustand verändert. Und mit CSS Transition kann man dann halt auch flüssige Übergänge zwischen diesen Zuständen erzeugen. Und das sieht dann am Ende ganz cool aus, wenn ihr zum Beispiel irgendwo drüber hovert, dann wird dieser ausgefüllte Bobble größer und animiert sich dann zu einem Kreis.
Ja, cool. Am besten angucken.
Am besten angucken.
Dann kann man es ein bisschen besser nachvollziehen.
Persönlich erleben. Ja, und vielleicht auch hier nochmal, also wenn ihr da Lust drauf habt, schaut ruhig in den Code rein. Und wenn ihr was seht, wo ihr denkt, das kann man besser lösen, lasst es uns gerne wissen. Dafür ist es Open Source.
Ja. Okay, zack, jetzt müssen wir ein paar von diesen Features noch durchhauen.
Okay. In einem Speedrun.
Über uns. Ja. Hover-Effekt. Also es gibt eine Über-uns-Seite. Ich sage ganz kurz erstmal, damit man sich vorstellen kann. Es gibt eine Über-uns-Seite, und wir haben da eingebaut, dass es zwei unterschiedliche Bilder gibt, jeweils von jedem in dem Programmierbar-Team. Und ein normales Bild sozusagen. Und dann gibt es einen lustigen Hover-Effekt, wo praktisch die Maus, auch da wieder, der Mauszeiger ändert sich in einen großen Kreis, wo man mit diesem Kreis wie so eine Lupe, wie so ein Spotlight hinter das Bild gucken kann, um ein Behind-the-Scenes-Bild von uns zu sehen.
Genau, ich habe es den Discover-Effekt getauft.
Discover-Effekt.
Ja, es gibt verschiedene Wege, wie man das implementieren kann. Ich habe zum Beispiel Beispiele im Web gesehen, wo das mit einem Canvas gelöst wurde. Wirkte auf mich aber nach einem ziemlich großen Aufwand, dann irgendwie das, was man vom Bild gerade sehen möchte, da rauszurendern. Wir haben es uns ganz einfach gemacht, und zwar sind es bei uns zwei Bilder, die einfach übereinander liegen, kann man ja mit CSS so ganz einfach positionieren. Und dem obersten Bild gibt man dann die CSS-Eigenschaft Clip Path. Und dort kann man dann zum Beispiel sagen, dieser Clip Path soll ein Kreis sein, ein Circle. Und dann kann man noch die Größe angeben. Ich glaube, der Radius müsste das sein, kann aber auch der Durchmesser sein. Und dann noch die Position. Und dann wird halt nur dieser Bereich von dem Bild dargestellt, was wiederum heißt, man sieht dann das Bild dahinter. Und um jetzt auf den Effekt überzugehen, platziert man dann auf einen der Elemente, die da liegen, müsst ihr euch selber dann nochmal im Code anschauen, auch einen Mouse-Move-Event oder, auch ganz cool, das Ganze funktioniert auch mit Touch, einen Touch-Move-Event. Beziehungsweise letztendlich wird es noch ein bisschen anders gestartet. Also jeweils starte ich das Ganze mit einem Mouse-Enter und Touch-Start-Event. Könnt ihr euch aber im Code dann anschauen. Und was dann am Ende passiert, es wird halt dann getrackt, wo befindet sich der Mauszeiger oder der Finger. Und dann wird dieser Clip-Path abhängig davon angepasst. Und letztendlich erzeugt man dann halt damit diesen Discover-Effekt, sodass man halt als Nutzer mit dem Mauszeiger kontrollieren kann, was man sieht. Und so kann man so ein bisschen die Bilder erkunden.
Mhm. Dennis, probierst du das gerade aus?
Ich probiere es gerade mobil aus. Ich hatte es mir angeguckt.
Lasst uns da auch also gerne wissen, funktioniert der Effekt für euch gut? Also zum Beispiel am Handy ist es so, wenn man drückt in diesen Kreis links oben, testet es mal aus, dann wird der Effekt angewendet, und wenn man aber den Finger dann wieder anhebt, verschwindet es auch wieder. Und aktuell am Desktop haben wir es so gelöst, dass man den Mauszeiger nur reinbewegen muss, das heißt, man muss nichts drücken. Das heißt aber auch, um dann letztendlich den Effekt abzubrechen, muss man den Mauszeiger weit genug aus diesem Discover-Effekt-Bereich bewegen. Was sich für mich aktuell manchmal noch so ein bisschen komisch noch anfühlt, aber lasst uns gerne dazu auch Feedback da. Ja. Würde sich natürlich auch mit einem Klicker das umsetzen lassen, aber ich glaube, am PC ist es einfacher drüber fahren und vielleicht auch angenehmer, als da und die Taste gedrückt zu halten. Okay, im Speedrun gehen wir weiter. Ein Effekt, oder es ist eigentlich kein Effekt, aber eine Besonderheit, die auch noch wichtig ist. Und zwar haben wir so eine Art Virtual Scrolling List, auch erst kürzlich implementiert. Der Hintergrund ist der, aktuell rendern wir ja alles statisch raus. Das heißt, alle Daten liegen direkt in der Anwendung. Was wiederum auch heißt, warum rendern wir nicht direkt alle 200 Picks of the Day raus. Die Daten liegen ja da. Und so war auch mein erster Weg. Und das funktioniert an sich auch erstmal ganz gut. Außer mobil, da merkt man dann schon ein paar Performance-Probleme. Was dann letztendlich uns sehr stark dazu bewegt hat, dafür einen besseren Weg zu finden, ist, ihr könnt bei uns auch die Picks of the Day, die Podcasts und so weiter filtern. Das heißt, ihr könnt auswählen, wollt ihr nur die Picks zu einer bestimmten Kategorie sehen. Und beim Aktivieren und Deaktivieren von so einem Filter hatten wir starke Performance-Probleme, weil der Browser jedes Mal die ganzen 200 Elemente in den DOM reinladen musste. Und deshalb haben wir so eine Art Scrolling-List implementiert, die halt standardmäßig nur die ersten 10 Elemente anzeigt. Und dann abhängig davon, in welche Richtung ihr scrollt, anfangs geht es natürlich nur nach unten oder bei einem horizontalen Slider nach rechts, werden dann die Elemente, die ihr bald sehen werdet, das heißt, die bald in den Viewport eintreten werden, die werden vorgeladen und dann letztendlich auch nur in den DOM gerendert. Und damit aber trotzdem halt die Scrollposition gleich bleibt, arbeiten wir dann mit CSS und vergrößern halt den Bereich, wo wir dann die Elemente wieder rausnehmen. Das heißt, ganz einfach gesagt, diese Komponente, die nennt sich bei uns Lazy List, die stellt nach Möglichkeiten immer nur das dar im DOM, was man auch wirklich sieht. Und das führt halt dann zu einer insgesamt besseren Performance und ermöglicht uns dann halt auch sowas wie den Tag-Filter einzubinden, der dann auch wirklich schnell und gut funktioniert.
Mhm. Cool, coole Sache. Kann man sich ja dann mal angucken und selber herausfinden, anfühlen, wie geil schnell das ist.
Ja. Also es gibt noch eine Sache, die muss ich auch noch oder möchte ich noch irgendwann nachbessern. Und zwar aktuell ist noch nicht so implementiert, dass wenn du runterscrollst, irgendwo draufklickst und dann wieder die Zurücktaste betätigst, dass du dann auch wieder an der Stelle landest. Das ist gerade noch so ein bisschen ein Bottleneck. Aber da findet sich bestimmt auch noch eine Lösung.
Okay. Kann ja die Open Source Community fixen.
Ja. Ja.
Sehr gut.
Was sagt die Zeit?
Wenn du noch eine Sache, einen Catch haben möchtest, ja, darfst du den noch haben.
Ich habe noch eine Kleinigkeit, die wird sich auf jeden Fall auch noch mal ändern, weil da gab es Feedback, dass es noch nicht genug ist. Und zwar diesen Magneteffekt auf der Hall of Fame. Geh da sehr gerne mal drauf. Okay, besonders am Desktop.
Ich hole die HörerInnen wieder ab.
Magneteffekt Hall of Fame.
Hall of Fame sind unsere Gäste, die alle schon mal in der Programmierbar waren, die dort mit einem großen Profilbild angezeigt werden, wo man dann auf das Profil sich weiterklicken kann. Und das Ganze ist in so ein bisschen farbigen Bubbles angezeigt, die nebeneinander sichtbar sind. Und jetzt ist das Ding, das alles soll so ein bisschen dynamisch, sich so ein bisschen wobbelig anfühlen. Das heißt, wenn man mit dem Mauszeiger dort unterwegs ist, dann ist im Moment so, wenn man dem Bild nahe kommt, dann wird er angezogen von dem Mauszeiger. Und wenn man drüber hovert, wird es dann ein bisschen größer. Genau.
Ja.
Also so ist ja immer das, was am Ende rauskommt.
So ein bisschen ein Magneteffekt. Im Grunde arbeitet ihr dann auch wieder mit einem Mouse-Move-Event-Listener. Und müsst halt dann berechnen, wie weit ist jetzt der Mauszeiger entfernt vom Mittelpunkt von eurem Element, dem ihr diesen Magneteffekt geben wollt.
Pythagoras.
Und dann abhängig davon verschiebt ihr halt mit CSS-Transform das Element. Und wenn ihr es in die richtige Richtung verschiebt, dann entsteht halt so ein Magneteffekt. Wobei natürlich das auch funktioniert in die andere Richtung, also ein Magnet, der es halt wegdrückt. Wollten wir jetzt aber nicht.
Ja, man soll ja noch drauf drücken können.
Ja, und noch eine letzte Sache, die ich hervorheben möchte. Wenn ihr auf der Programmierbar-Website unterwegs seid und Inhalte finden wollt und es möglichst schnell funktionieren soll, dann nutzt doch einmal unsere Suche. Und hierzu könnt ihr auch bei Mac den Shortcut Command-K drücken. Unter Windows müsste es dann mit STRG-K funktionieren. Und dann könnt ihr direkt lostippen und mal gucken, ob die Suche das findet, was ihr sucht.
Oder auch mit Shift. Die Tastenkombination funktioniert auch. Ich glaube, da haben wir uns darüber unterhalten, in der Podcast-Folge. Da waren wir so, dass viele Seiten, Tailwind macht auch Command-K. Und bei Google kommt man aber mit Shift hin. Also von daher, wir haben beide
und häufig benutzten
Shortcuts zur Suche auf der Seite implementiert.
Man kann auch wieder Escape und so drücken, also ein bisschen Tastatur mit drin.
Genau.
Entwicklerfreundlich. Sehr gut. Entwicklerfreundlich. Yes. Dann haben wir jetzt ein bisschen von den Herausforderungen gesprochen und dann die Learnings. Würdest du das nochmal so bauen? Okay, das war, hier ist es vorbei.
Nee, ja, es ist schon so gut. Es gibt schon so ein paar Punkte, wo man halt langfristig gucken muss, funktioniert es, skaliert es? Sowas wie, dass wir alles statisch rausrendern. Aktuell würde ich sagen, ist die Bundle-Size damit noch im Bereich des in Ordnungen. Ist in Ordnung. Aber es kann natürlich sein, wenn wir jetzt in die Zukunft blicken und alles ganz auf 5 Jahre betrachten, problematisch sein, wenn es dann vielleicht 500 Podcast-Episoden gibt oder vielleicht sogar schon 1000, wer weiß.
Ja.
Und dann kann es natürlich sein, dass das die Bundle-Size irgendwann sprengt. Dadurch, dass das Ganze vermutlich gzipped übertragen wird, kann man dann natürlich sehr viel optimieren. Aber man muss trotzdem gucken, ob dieses statisch generierte so langfristig funktioniert. Und vielleicht switcht man dann irgendwann auf so eine dynamische Mischung. Also da gibt es ja mittlerweile Wege, dass die dann zum Beispiel in einem bestimmten Intervall abhängig von Anfragen, die reinkommen, dann statisch rausgerendert werden und dann die nächsten, sage ich mal, 100 Anfragen bekommen halt dann einfach schon das Fertige rausgerendert. Also da gibt es ja verschiedene Caching-Lösungen und vielleicht switcht man dann irgendwann. Und was auch noch für uns eine Challenge ist, wir müssen natürlich das statisch herausgerenderte Frontend synchronisieren mit den Änderungen, die im CMS passieren. Was heißt, das ist aktuell auch noch in der Implementierung, hoffentlich schon fertig, wenn ihr dann die Website besucht. Das heißt, das CMS muss ganz klar wissen, welche Seiten sind von welchen Änderungen betroffen und muss dann diese Seiten neu rausrendern. Und möglichst performant, weil die Website umfasst bestimmt um die 500 Unterseiten, wenn nicht mehr, durch die ganzen Podcast-Episoden, durch die Speaker und Meetups. Und deshalb muss man da gucken, wie man das halt möglichst performant am Ende löst.
Cool, cool. Vielleicht können wir das noch verknüpfen mit dem bisschen Ausblick, was wir noch vorhaben. Weil das ist ja praktisch so die erste Iteration, wo wir gesagt haben, okay, das bildet zumindest die das ab, was vorher auch da war, inhaltlich. Natürlich ist schon noch einiges mehr da. Also haben auch SEO-Aspekte, die wir noch ein bisschen mehr betrachtet haben, dass wir Transkripte jeder Folge über einen Dienst anfertigen lassen, dass sie hinterlegt sind, dass Google noch ein bisschen besser das Ganze indizieren kann. Also das sind auch so ein paar Aspekte, die mitgekommen sind. Plus natürlich, dass wir jetzt einen Podcast-Player haben, das heißt, dass man wirklich auf der Webseite das hören kann, sind alles schon Verbesserungen natürlich gegenüber der alten Version. Aber ist noch nicht ganz das Ende, sondern wir wollen vor allen Dingen auch den Community-Part zukünftig ein bisschen mehr noch in den Vordergrund stellen, weil Programmierbar soll ja nun mal eine Community sein und nicht nur ein, wir stellen da irgendwas hin. Das heißt, neben Likes für alle Entitäten, die es letztendlich irgendwie gibt, dass man irgendwie sagen kann, was man gut findet und das ein bisschen pushen kann, kommt vor allen Dingen auch eine Kommentarfunktion. Das heißt, dass man unter den Podcast-Folgen darüber diskutieren kann. Wäre natürlich cool, wenn zukünftig es auch so ist, dass unsere Gäste, die wir in den Deep Dives haben, da auch mit aktiv sind und irgendwie nochmal auf Fragen eingehen. Aber dass man da einfach noch einen direkteren Draht hat mit dann eben der Basis jetzt, dass der Content dort ist. Und auch da sind da natürlich nochmal dynamischere Komponenten wahrscheinlich drin.
Was vielleicht auch da nochmal cool zu wissen ist, also ich denke, viele hören auch die Podcasts dann am Handy, irgendwie bei Spotify oder sonst irgendeine App. Und die Website ist auch direkt eine PWA, das heißt, ihr könnt sie zum Homescreen hinzufügen und habt dann ein relativ natives Erlebnis und könnt dann natürlich, wenn ihr in Zukunft kommentieren wollt und irgendwie an dem Ganzen teilhaben wollt, uns Feedback geben wollt, das viel einfacher machen, indem ihr dann halt zum Beispiel die Website zum Startscreen hinzufügt und halt über die Podcast-Folge oder so, wie wir es dann später noch implementieren werden, uns dann Feedback dalassen.
Ja. Genau.
Schöne Gut. Aussichten.
Ja.
Und es ist noch mehr geplant.
Genau, bevor wir das schon anteasern und noch Monate brauchen. Da warten wir noch ein bisschen, bis wir das machen. Ja.
Sehr gut.
Das heißt, endlich ist es soweit, dass wir das geschafft haben. Wenn ihr diese Folge hört, dann ist die neue Webseite online. Und hier war es natürlich sehr entwicklerzentriert. Und von daher vielen Dank, Fabian, dass du all das gemacht hast. Im Hintergrund waren natürlich noch einige Leute mehr mit dran. Das ganze Design ist von Kaylee gemacht worden. Wenn ihr da irgendwelche Nachfragen habt oder irgendwas wissen wollt oder wie auch immer, kontaktiert uns gerne. Vanessa ist auch auf der Über-uns-Seite zu sehen, die eben sehr, sehr viel unterstützt hat, die ganzen Texte nochmal aufzuarbeiten, alles von der alten Webseite in die neue Struktur irgendwie zu passen. Die Pick of the Days sind jetzt alle einzeln und durchsuchbar. Ist von allen Seiten natürlich ein bisschen Arbeit mit reingeflossen.
Cool, coole Sache. Checked it out.
Ja, auschecken und mehr denn je ist euer Feedback erwünscht an dieser Stelle. Das heißt, schreibt gerne, was ihr davon haltet, ob ihr sie danach auch nutzt, was euch irgendwie auffällt in der Nutzung, irgendwelche Bugs, irgendwas UX, UI-mäßiges, was auch immer. Wir freuen uns einfach wirklich, gemeinsam mit euch irgendwie daran zu schrauben und das Ganze noch besser zu machen.
Genau, macht Issues, macht PRs.
Genau, ja. Und arbeitet mit uns dran.
Helft uns.
An der Stelle vielen Dank an euch beide.
Danke dir, Fabian.
Vielen Dank für das Vertrauen und fürs Sonst alles.
Sehr gerne. Macht's gut. Bis bald.
Auf Wiederschauen.
Und tschüss.
Und tschüss.
Macht's gut.
Ciao, ciao. Tschüss.